Die arabische Welt im Umbruch. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, es gibt viele Fragen, was Ägypten betrifft. Es wird gefeiert und es gibt auch einen Mann, der den Durchblick hat, der nämlich weiß, was momentan los ist in Ägypten. Ich begrüße an diesem Sonntagmorgen unseren Hörfunkkorrespondenten aus Kairo. Guten Morgen, Michael Ehl.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Seit 2 Tagen ist Mubarak Geschichte. Wollen wir mal einen Blick drauf werfen? Wer hat denn zurzeit die Macht in Kairo?
Na, ganz klar das Militär. Das Militär hat gestern zwar die alten Minister wieder eingesetzt, sozusagen für eine Übergangsphase, aber das Militär ist die Institution, die hier das Sagen hat und die sagt, wo es lang gehen soll. Wir haben das heute Morgen schon gesehen, dass das Militär angefangen hat, den Platz der Befreiung hier in Kairo zu räumen. Es ist zu ersten Auseinandersetzungen gekommen, aber es ist ganz klar, das Militär will hier für Ordnung sorgen.
Also äußerlich kehrt der normale Alltag wieder ein bisschen ein. Es wird aufgeräumt. Frische Farbe wahrscheinlich auch schon wieder an den Wänden. Aber lassen Sie uns noch mal über die Köpfe sprechen. Zum Beispiel Tantawi, Verteidigungsminister. Und ich meine, die alten Köpfe haben ja ihre Struktur im Inneren nicht verloren. Sie sind ja auch noch Teil der alten Regimekräfte ganz klar gewesen. Und die sind jetzt an der Macht.
Ja, klar. Genau so ist das. Also Tantawi ist ein Mann von Mubarak, ist eben wie Mubarak auch ein Militär, ein Soldat. Und er sieht sich in der Situation jetzt eben erstmal für Sicherheit zu sorgen und Ordnung wiederherzustellen. Deshalb ist für ihn ganz wichtig, dass der Verkehr auch auf dem Platz heute früh wieder läuft. Also man will wirklich mit aller Macht versuchen, hier den Alltag wieder reinzukriegen. Das Problem bei den Militärs ist, dass sie im Grunde genommen politisch eigentlich, sagen wir mal, neutral sind. Aber natürlich haben sie kein Interesse daran, ihren bisherigen Status zu verlieren. Man muss ja sehen, das ist eine Institution, die Wirtschaftsbetriebe besitzt. Ja? Das sind Menschen, die Vorrechte gehabt haben und immer noch haben, in dieser Gesellschaft sehr angesehen sind, eigentlich sehr gut klarkommen und nicht irgendwie befürchten müssen, dass sie in Armut absinken. Und deshalb ist das eine ganz schwierige Situation, weil sie natürlich ihre Privilegien nicht abgeben wollen. Und das gilt auch für Tantawi.
Also das heißt eben natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Auf der einen Seite hat sich das Militär ja verpflichtet, den Übergang zu einer zivilen Regierung ganz klar zu organisieren. Aber dass man an alten Strukturen dann noch festhält, das ist sicherlich dann eben auch eine Gefahr. Mubarak genießt ja jetzt sein Diktatoren-Rentner-Dasein in seiner riesigen Privatvilla in Sharm el-Sheikh. Glauben Sie denn, dass er oder das Militär für die 400 Toten allein auf dem Tahrirplatz und all die anderen Hunderten von Toten im Laufe der Diktatur vom Volk zur Rechenschaft gezogen wird?
Also viele wünschen sich das. Deshalb wollen sie auch nicht, dass er ins Ausland ausgeflogen wird, sondern dass er im Land bleibt. Viele wünschen sich das. Seit Tagen hören wir hier auf der Straße auch immer wieder, er muss vor Gericht. Und das nicht nur wegen der vielen Toten, die es jetzt während der Proteste gegeben hat, sondern auch wegen der Finanzen, wo natürlich auch noch, sagen wir mal, Gerüchte zumindest, gibt es ja, dass er und seine Familie zwischen 40 und 70 Milliarden US-Dollar an Vermögen haben, an Immobilien besitzen. Das 70 Milliarden, damit wäre Ägypten fast seine gesamten Auslandsschulden los. Wenn man sich das vorstellt, kann man natürlich verstehen, dass die Menschen hier auf der Straße sagen, der Mann ist ein Verbrecher. Nicht nur wegen der Finanzen, auch wegen der Menschenrechtsverletzungen, die es in 30 Jahren gegeben hat. Und deshalb darf er nicht raus, sondern muss hier vor Gericht gestellt werden. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ganz viele Menschen Mubarak unterstützen und von dem System immer profitiert haben. Also da ist im Augenblick eine ganz gespannte Situation. Und
könnte dort ein Vakuum entstehen?
Ja, zumindest können es weiter zu Auseinandersetzungen kommen. Im Augenblick haben so die Demonstranten ein bisschen Oberwasser, was die öffentliche Meinung anbelangt. Aber es wird sicherlich auch der Tag kommen, wo wieder viele sagen, naja, ganz so schlecht ist es uns nicht gegangen. Wir wollen wieder Sicherheit, wir wollen wieder Ordnung. Und eigentlich war der Mubarak doch gar nicht so schlecht.
Wann glauben Sie denn, Herr Ehl, wann wird es die ersten demokratischen Wahlen in Ägypten geben?
Also das Militär hat heute früh erklärt, der Demokratisierungsprozess werde einige Monate in Anspruch nehmen. Ich glaube nicht, dass die Demonstranten, dass die Menschen sich hier damit zufrieden geben werden. Sie werden sich nicht damit zufrieden geben, dass die alte Riege weiter an der Macht bleibt. Und das ist für mich jetzt die spannende Frage, wie geht das weiter? Kommt es nochmal zu Gewalt? Wird die Armee mit Gewalt versuchen, die weiteren Proteste, die zu erwarten sind, niederzuschlagen? Oder wird es wirklich eine Möglichkeit geben, hier von Grund Grund auf neu anzufangen. Mhm. Denn es gibt ja Vorschläge, also ob man nicht einen Rat von zum Beispiel Professoren gründet. Es gibt den Rat der Weisen, also von Oppositionsgruppen, sich zusammenzusetzen. Es ist im Grunde das, was wir auch in Deutschland erlebt haben nach der Wende. Da gab es ja auch einen runden Tisch, der sich zusammengesetzt hat, überlegt hat, was wollen wir denn jetzt, was wollen wir nicht, was ist uns wichtig. Aber da ist im Augenblick das Militär eher die Institution, die sagt, für uns ist das wichtigste Ziel, Ordnung, Sicherheit, den Alltag zurückkehren lassen, die Wirtschaft wieder hochzubekommen. Ich weiß nicht, ob das so gut zusammenpasst.
Also es wird sicherlich noch eine Zeit lang brauchen, um eine tatsächliche Zivilgesellschaft dann aufzubauen. Und wir wissen das ja nun auch aus anderen Ländern. Wahlen alleine machen ja noch keine Demokratie aus. Wenn Sie durch die Straßen gehen, Herr Ehl, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Was sehen Sie eher? Sehen Sie Lächeln in den Gesichtern der Menschen? Sehen Sie eher Angst, wenn Sie mit ihnen sprechen? Wie ist die Stimmung heute in der Bevölkerung?
Entschlossen. Also ich sehe wirklich in den Gesichtern der Menschen Entschlossenheit. Die Menschen sind befreit, schon mal auf jeden Fall, und enthusiastisch, aber auch sehr entschlossen. Sie lassen nicht mehr alles mit sich machen. Das ist für mich das Wunder dieser Tage auch, dass aus verängstigten Menschen Leute geworden sind, die gesagt haben, so, das haben wir geschafft und wir werden auch weiter durchhalten.
Michael Ehl, herzlichen Dank für Ihre Eindrücke aus Kairo und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Mitten in Kairo war eine Deutsche bei den Protesten in Ägypten dabei. Judith Hellebronn studiert in Kairo Journalismus. Sie ist 24 Jahre alt und kommt aus Stuttgart. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen nach Deutschland.
So, schon wieder in der Uni, heute am Sonntag?
Ja, das stimmt. Hier fängt die Woche am Sonntag an. Deswegen bin ich hier gerade wirklich also auf dem Campus. Ich habe schon meinen ersten Kurs hinter mich gebracht. Und es scheint wieder alles seinen normalen Gang zu gehen.
Wie reagiert denn der studentische Alltag jetzt auf die Ereignisse? Seit 3 Tagen ist der ägyptische Präsident ja nicht mehr im Amt. Das führt doch sicherlich zu Diskussionen an der Uni unter den Kommilitonen.
Auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel meinen ersten Kurs, den ich gerade hatte, ist Online-Kommunikation. Und der wird sich komplett um die Revolution drehen. Und natürlich auch die Studenten untereinander. Alle freuen sich, alle sind glücklich. Viele haben noch ihre ägyptischen Flaggen dabei. Die Stimmung ist wirklich sehr ausgelassen.
Alle sagen ja, diese Revolution war eine der Jugend, der Studenten, der Schüler und der Generation Facebook. Stimmen Sie diesem Eindruck zu?
Definitiv. Also zumindest ist diese Generation diejenige, die das Ganze gestartet hat. Natürlich hat man auf der Straße später auch andere Generationen sehen können. Da haben dann alle an einem Strang gezogen. Aber ich stimme dem zu, dass die Generation Facebook das bestimmt losgetreten hat.
Sie leben, Judith, ganz in der Nähe des Tahrirplatzes, auf dem die Proteste ja ihren Höhepunkt hatten. Wie sieht es denn da aus, als Sie heute Morgen die Wohnung verlassen haben?
Ich bin gestern Nacht noch praktisch die ganze Nacht auf dem Edan-Tahrir gewesen und habe mit den Leuten gefeiert. Und das ist wirklich unglaublich. Also wenn man sich vorstellt, dass da vor wenigen Tagen noch die ganzen Panzer standen und die Zelte waren und wirklich auch sehr Unruhen gab, ist es inzwischen ein volksfestartiges Gefühl. Man sieht natürlich noch Überreste. Es gibt auch einige Panzer noch, es gibt einige Zelte. Aber was wirklich beeindruckend ist, ist, dass es unheimlich sauber ist. Also es gibt überall Ägypter, die Schilder tragen, wo sie sich dafür entschuldigen, dass es zu Unruhen kam und dass sie jetzt Ägypten aufbauen wollen. Und die packen da wirklich alle mit an. Die haben den Platz aufgeräumt, die haben neu gestrichen, die haben Straßenmarkierungen gemalt. Das ist wirklich unheimlich schön, das gerade mitzuerleben.
Wie kommt es eigentlich, dass eine junge Studentin wie Sie aus Stuttgart in Kairo Journalismus studiert? Sie kommen ja hier aus Deutschland, aus einer Demokratie. Hier gibt es freien Journalismus. Wie kommt man auf die Idee, in eine Diktatur zu gehen und dort Journalismus zu studieren?
Also das hatte natürlich vielerlei Gründe. Unter anderem wollte ich auch gerne auf Englisch studieren. Ich habe ein Stipendium hier bekommen, aber mein Hauptgrund ist natürlich gewesen, dass ich gedacht habe, der Nahe Osten ist sicherlich interessant, um Journalist zu werden und da so ein bisschen reinzuschnuppern. Und ich glaube, die letzten Wochen haben mir darin recht gegeben.
Obwohl es ja den freien Journalismus in den Regionen bisher nicht gab. Also das wird ja auch eine ganz neue Entwicklung dann sein. Nun ist Mubarak zurückgetreten, aber die Militärdiktatur noch an der Macht. Worüber reden die Studenten? Was sind die nächsten politischen Ziele?
Also ich glaube, wie eigentlich in der ganzen Revolution, gibt es nicht wirklich die Möglichkeit, so richtig weit zu denken bisher. Alle sind im Moment noch so euphorisch und überrascht eigentlich, dass Mubarak dann doch so schnell abgetreten ist, dass im Moment einfach noch die Freude darüber überwiegt und, glaube ich, erstmal verarbeitet werden muss, was bisher geschehen ist. Aber trotz alledem ist hier natürlich ein riesiger Hoffnungsfunken aufgekeimt an diesem Wochenende, dass Demokratie möglich sein kann, und darauf wird natürlich auch hingearbeitet. Und das kann man wirklich in allem spüren, das kann man darin spüren, wollen, dass die Leute mit einer neuen Euphorie an die Uni gehen, alle politisch interessiert sind und versuchen, das Potenzial, das sie mitgebracht haben, jetzt auch auszuschöpfen.
Judith Hellebrand, das Unvorstellbare ist geschehen. Mubarak ist zurückgetreten. Sie haben heute noch weiter einen eifrigen Tag wahrscheinlich an der Uni mit vielen interessanten Gesprächen. Was kommt als nächstes? Welcher Kurs? Oder geht's schon ab in die Mensa jetzt?
Oh, nee, jetzt habe ich erstmal Pause. Aber dann später habe ich auf jeden Fall noch weitere Kurse. Und ich glaube, die werden auch alle auf jeden Fall irgendwie anknüpfen an die Revolution.
Danke, tschüss. Schönen Gruß nach Kairo.
Danke.
Das ägyptische Volk bejubelt den Sieg über Mubarak und ich bin jetzt im Gespräch mit Suad Mekanek. Sie arbeitet als Journalistin für die New York Times und ist vor 10 Tagen mit ihren 2 Kollegen in Ägypten festgesetzt worden, fiel immer in andere Hände, die der Polizei, des Militärs und wurde in einer Zentrale des Geheimdienstes verhört. Hat eben auch mitbekommen als Ohrenzeugen, wie es anderen ergangen ist. Bekanntschaft mit dem Geheimdienst in Ägypten, Suad Mekanek, das ist sicherlich alles andere als erfreulich.
Naja, es ist alles andere als erfreulich, wenn Sie sozusagen in einer Zelle sitzen und dann mitbekommen, wie vor allen Dingen gefoltert wurden. Und ich habe durch meinen Job sehr viel mit Geheimdienstleuten zu tun gehabt in der Vergangenheit, aber eben als Quellen und war nie in der Situation, dass ich sozusagen live durch Wände hören musste, wie Leute geschlagen und gefoltert wurden, nur weil sie entweder demonstrierten oder mit Journalisten gesprochen hatten. Also insofern, das ist schon sehr unangenehm.
Sie haben es als Ohrenzeugen bei anderen erlebt. Was ist Ihnen passiert?
Nun ja, wir sind einfach durch einen sehr blöden Zufall an eine dieser Checkpoints geraten, von denen es viele schon vor einigen Tagen in Kairo, aber auch in Alexandria gegeben hat. Und wir dachten erstmal, es sei so eine Nachbarschaftsparolie, die einfach gucken möchte, wer da in ihre Nachbarschaft reinfährt. Und hatten festgestellt, dass die Kollegen vom ZDF, mit denen wir einen kleinen Konvoi gebildet haben von Alexandria aus Versehen ihr Equipment, also ihre Kamera und ihr ganzes Satellitenübertragungsmaterial und ihr Cash oder ein Teil ihres Bargeldes bei uns im Kofferraum hatten. Davon wussten wir nichts. Und das führte eben dazu, dass wir festgehalten wurden und am Ende dann eben beim Geheimdienst gelandet sind.
Politische Experten warnen ja, die Diktatur Mubaraks könnte durch die Diktatur des Militärs ersetzt werden. Wie sehen Sie das, Frau Mekanek?
Ja, man muss in der Tat erstmal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also wir haben ja interessanterweise schon gesehen, dass noch während die Protestphase andauerte, die Moslembrüder auf einmal anfingen zurückzurudern. Und ich denke, also ich habe mich mit einigen dieser Männer dann auch unterhalten, auch als wir schon wieder zurück waren in Deutschland. Ich denke, dass denen ganz klar war, oje, jetzt kann es sein, wir werden Mubarak zwar loswerden, aber im Prinzip, wir tauschen die Köpfe aus, aber das System bleibt das Gleiche. Und natürlich hat das Militär angekündigt, man wolle nicht sozusagen regieren, sondern man möchte freie Wahlen irgendwann haben. Aber das kann sich auch alles ändern. Also man weiß nicht, wie sich die Situation in Ägypten entwickeln wird. Und je nachdem könnte es sein, dass das Militär eben entscheidet, nein, wir müssen Stabilität garantieren. Deswegen werden wir eben dort regieren oder dafür sorgen, dass einer von uns oder einer, den wir auswählen unter unserer Ägide, dann dort regieren wird.
Und
man darf natürlich auch nicht unterschätzen, Ägypten ist geostrategisch ein sehr, sehr wichtiges Land. Also spielt natürlich die Israel eine sehr große Rolle, auch die Stabilität in Israel und die Friedensverträge und natürlich auch die Interessen Amerikas und anderer europäischer Staaten. Also insofern glaube ich, dass es das eine oder andere Land gibt, was eher eine Militärdiktatur bevorzugen würde als freie Wahlen, wo dann eventuell die Moslembrüder die Mehrheit bekommen.
Also das heißt noch vorsichtig sein, es könnten eben auch noch Propagandaparolen sein, denn die wichtigsten Verantwortlichen des Militärs versprechen ja eben genau gerade jetzt freie Wahlen, Notstandsgesetze werden aufgelöst, Bevölkerung soll über das eigene Schicksal bei freien Wahlen dann eben auch entscheiden können. Eben vielleicht doch keine ernstzunehmende Politik?
Sehen Sie, Frau Schäfer, wir müssen natürlich auch, was bedeuten freie Wahlen? Also freie Wahlen heißt, dass es werden Wahlbeobachter kommen und schauen, dass es freie Wahlen gibt? Oder was heißt eigentlich freie Wahlen?
Kennen wir aus anderen Ländern auch, ne?
Genau, Ägypten hatte ja die letzten 30 Jahre auch freie Wahlen.
Da müssen wir auch lachen.
Freie Wahlen. Insofern, das ist natürlich eine Frage, was bedeutet das? Und wir dürfen auch eins nicht unterschätzen. Und davor habe ich immer so ein bisschen auch gewarnt. Ich habe diese Märsche beobachtet, vor allen Dingen in Alexandria. Und außer dass alle ein Thema, das gleiche Thema hatten, nämlich Mubarak soll weg, haben viele von diesen Leuten, die dort marschiert sind, ganz andere Vorstellungen, wie ihr Land aussehen sollte. Also da habe ich Leute gehört, die mir sagten, wir wollen einen Führer wie Gaddafi haben. Ist zwar ein Diktator, aber der sorgt dafür, dass seine Leute irgendwie genug zu essen und zu trinken haben. Dann haben sie Leute, die sagen, wir wollen eine Demokratie, wir wollen freie Wahlen. Also man muss wirklich sehen, was am Ende dann auch für die Bevölkerung, was dann noch übrig bleibt von dem, was sie wirklich.
Aber spricht das eher für schnelle Wahlen oder spricht das eben für Ruhe, für Gelassenheit, für die Zusammensetzung eines sogenannten runden Tisches und Rates? Mhm. Was heißt das, je mehr Zeit jetzt verstreicht, wenn der Freudentaumel langsam ein bisschen verblasst?
Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass man so etwas wie einen runden Tisch in der Tat machen muss. Man kann nicht in Ägypten jetzt so schnell, also schnell Wahlen und auch die Konstitution müsste geändert werden. Das geht nicht so schnell. Also man muss in der Tat versuchen oder man wird versuchen, mit einigen dieser der Leute oder der Gruppierung, die an den Protesten teilgenommen hat, ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wo finden wir einen gemeinsamen Nenner. Das könnte natürlich dann schwierig sein, weil ich sage jetzt mal, ein Herr al-Baradei oder ein Amr Moussa werden andere Vorstellungen haben in Teilen als die Moslembrüder. Mhm. Oder einige dieser linken Gruppierungen, die auch an den Protesten teilgenommen haben, oder die Salafis. Also man muss, es ist auf jeden Fall natürlich, man darf das nicht unterschätzen, das Volk hat es geschafft, jemanden durch Proteste abzusetzen und sie sind friedlich geblieben und das ist natürlich...
Das ist doch eigentlich das Erstaunlichste, das muss man ja auch tatsächlich nochmal sagen.
Ne? Ja, aber was dann am Ende daraus wird, da muss man halt mal schauen, also das ist noch ein bisschen zu früh, um zu sehen.
Stuart McKinnick, nach den Ereignissen, die Sie ganz persönlich erlebt haben in Ägypten, hoffe ich, dass Sie ein bisschen Zeit haben, sich auch zu erholen. Ganz kurz, wohin geht's als nächstes?
Als nächstes geht's nach Pakistan.
Passen Sie auf sich auf und danke schön für das Gespräch, Stuart McKinnick. Die Ära des ägyptischen Präsidenten Mubarak ist nach 30 Jahren zu Ende gegangen. Der Staatschef hat sich nach Sharm el-Sheikh abgesetzt. Die Führung des Landes liegt jetzt in den Händen des Militärs und trotz der immer noch großen Euphorie ist dennoch sehr ungewiss. Wie geht es weiter in Ägypten? Am Telefon dazu jetzt Dr. Sonja Hegazi, Islam- und Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin vom Zentrum Moderner Orient. Guten Morgen, Frau Dr. Hegazi.
Guten Morgen.
Ja, schauen wir noch mal ein bisschen weg von Ägypten auf die Demonstration gestern in Algerien, die von einem gewaltigen Polizeiaufgebot unterdrückt wurden. Welches ist das nächste arabische Land in Ihren Augen, in dem der Diktator vom Volk abgesetzt wird?
Gut, man kann von Bouteflika nicht jetzt als Diktator per se sprechen, aber Algerien ist für mich ein Land, in dem die Auseinandersetzungen unter der Oberfläche so extrem sind und natürlich auch die Jugendarbeitslosigkeit, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass Algerien oder die Demonstrationen in Algerien demnächst große Ausmaße annehmen werden. Und man muss auch bei Bouteflika, denkt man vielleicht, na gut, der ist erst 11 Jahre im Land, das ist vielleicht, oder ist erst 11 Jahre Präsident, das ist im regionalen Vergleich vielleicht wenig. Aber Bouteflika ist ein absolut lupenreiner Repräsentant dieser Partei, die Algerien schon seit 1962 regiert.
Aber Tunesien, Jemen, Algerien jetzt, was bedeutet denn der Erfolg der ägyptischen Freiheitsbewegung für die gesamte arabische Welt?
Ägypten ist natürlich das Schwergewicht immer gewesen, was Politik und Kultur in der arabischen Welt angeht. Und viele richten sich danach. Es ist jetzt nicht so wie in den Umbrüchen zu Ende der 80er Jahre in Osteuropa. Das sind jetzt keine Satellitenstaaten, ne, wo man sagen würde, ist es klar, wenn einer fällt, fallen die anderen. Aber die Bevölkerungen werden alle diesen Feuerstreifen aufgreifen und ihre Unzufriedenheit mit den eigenen politischen Führern in Monarchien wie in Republiken zu Wort bringen und auf die Straße bringen. Das kann man sicherlich so sehen.
Der Westen, einfach ganz viele von uns waren doch überrascht und auch beeindruckt von den Millionen von Demonstranten, selbst nach der frustrierenden Rede Mubaraks am Donnerstag, dass keine Gewalt ausgebrochen ist, dass es keine Hasspredigen gab, weder auf die westliche Welt. Wie erklären Sie sich das?
Es ist eine Mittelschicht entstanden in Ägypten und auch in anderen arabischen Ländern, die wir so nicht mitgekriegt haben. Wir interessieren uns natürlich vor allem für Fragen von Frieden und Krieg in der Region. Es gibt sowieso schon so viel extreme, schwierige politische Themen zu berichten aus der Region, dass man nicht anfängt zu berichten, ja, was ist die Facebook-Generation? Warum machen die Leute das? Und wer sind, dass das eben die Masse auch zunimmt an jungen Leuten, die so halbpolitisch da drin aktiv sind. Das ist dann nicht mehr im Aufmerksamkeitsbereich der deutschen Öffentlichkeit.
Ne? Die ganze Welt stellt sich jetzt die Frage, wie geht es weiter? Momentan hat das Militär die Regierungsgeschäfte übernommen, sorgt für Ordnung. Was glauben Sie, wann wird es Wahlen geben?
Also wir warten jetzt jede Minute im Prinzip auf eine Pressekonferenz, die noch von dem alten Premierminister, den Mubarak eingesetzt hat, Ahmed Shafiq, geleitet wird, wo darüber Auskunft gegeben wird. Das Militär hat nur gesagt, sie werden auf jeden Fall die Macht übergeben an eine Zivilregierung, aber wir haben dafür kein Modell. Und es gibt auch großes Misstrauen in der ägyptischen Bevölkerung, ob das wirklich so sein wird. Aber jetzt warten wir tatsächlich erstmal auf den Zeitplan, den das Militär vorschlägt.
Der Westen und auch Deutschland haben ja zunächst ganz zögerlich auf die Revolution in Ägypten reagiert. Mhm. Was glauben Sie, wie müssen wir Ägypten in der Zukunft begleiten?
Ich denke vor allem selbstkritisch. Man kann ja immer nur die Politik beeinflussen, die man selber auch in der Hand hat. Und selbstkritisch heißt für mich, den Barcelona-Prozess, den die Europäische Union angestoßen hat vor 15 Jahren, um auch Demokratisierung in der Region voranzutreiben, sich den anzugucken und zu gucken, wo haben wir, die europäischen Staaten, Fehler gemacht und an diesen Fehlern zu arbeiten und nicht zu fragen, wo haben die arabischen Staaten Fehler gemacht, weil daran kann Deutschland oder Frankreich nicht arbeiten.
Und wenn man sich nochmal, da haben wir uns ja auch alle ein bisschen gewundert, dass der amerikanische Geheimdienst und auch der mächtigste Mann der Welt, Präsident Obama, von den Ereignissen in Ägypten ja offenbar ein bisschen überrascht wurden. Hat Sie das auch überrascht?
Ja, also ich habe immer wieder Berichte gelesen. Ich bin jetzt ja keine Kennerin der internen Dynamika des Militärs und der militärischen Verbindung zwischen den USA und Ägypten. Mhm. Ich habe jetzt mehrere Berichte gelesen, wo es eben immer wieder heißt, dass dieser Kommunikationsfaden abgebrochen war. Auch zwischen dem Militär und natürlich CIA hat ja schon großen Schlag auf den Kopf gekriegt, von wegen, es sei so viel Geld investiert worden und auch die hätten das nicht mitbekommen. Ne? Also es zeigt sich immer wieder, wie auch damals bei der deutschen Einheit, waren auch alle überrascht, was in der DDR passiert. Und es war nicht so weit weg und es war keine andere Sprache, die man kennen musste.
Dr. Sonja Hegazi, Sie sind Islamexpertin. Ganz kurz, was wünschen Sie Ägypten?
Ich wünsche wirklich, dass sich eine zivile Regierung mit einer jüngeren Generation, die in diese Regierung kommt und die nächsten Wahlperiode 5 Jahre mit möglichst viel Glück und Geschick das Land voranbringen kann.
Okay, ich weiß, Sie müssen eigentlich das Bett hüten, weil Sie krank sind. Herzlichen Dank, dass Sie das Gespräch mit uns geführt haben an diesem Sonntagmorgen.
Ja, gern geschehen.
Gute Besserung.
Dankeschön.
Gruß nach Berlin, danke.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.